Der RTDE Podcast. Die Meinung. Autos sind schuld an Scheidungen. Der Mobilitätsforscher und die Legende vom Klapperstorch. Das Ausmaß an Irrationalität, das sich in grünen nahen Kreisen finden lässt, ist oft erschütternd. Ebenso wie die Bereitschaft deutscher Medien, so etwas unhinterfragt weiterzureichen. Die Zeit lieferte gerade ein schönes Beispiel. Bei der Zeit muss einen nichts mehr wundern. Da wird nicht mehr nachgefragt. Jedenfalls nicht, wenn es ideologisch passt. Anders lässt es sich nicht erklären, wenn in einem Interview mit dem Mobilitätsforscher Andreas Knie folgende Aussage nicht einmal eine Rückfrage auslöst. Zitat: Pendeln kann psychisch krank machen. Das zeigen Studien. Die Pkw-Dichte korreliert gar mit der Scheidungsrate. Je mehr Autos es gibt, desto eher trennen sich Paare. Das Auto hat anfangs die Familie zusammengebracht. Dann fuhren alle mit eigenen Fahrzeugen auseinander. Das Auto schafft viele Freiheiten, manchmal eben auch zu viele. Zitat Ende. Und die Kinder bringt der Storch, oder? Weil die Rückkehr der Störche mit der Jahreszeit korreliert, in der mehr Kinder gezeugt werden. Korrelation ist eben keine Kausalität. Solchen Unfug hätte die Zeit in ihren besseren Tagen nicht gedruckt. Man muss kein Nobelpreisträger sein, um schnell zu entziffern, dass die Pkw-Dichte logischerweise mit der Besiedelungsdichte zunimmt. Also in Großstädten höher ist als auf dem flachen Land. Und das sogar dann, wenn in letzterem auf jeden Einwohner ein Fahrzeug entfiele. Nehmen wir die Extrembeispiele. München mit 4.791 Einwohnern pro Quadratkilometer gegen Wiedenborstel mit 2 Einwohnern pro Quadratkilometer. Gönnen wir uns ein kleines statistisches Spielchen. In Bayern ist statistisch gesehen die Scheidungsrate mit 30% am niedrigsten. Unter den bayerischen Städten findet sich der niedrigste Wert in Würzburg mit nur 15%. München liegt bei 43%. Man könnte sagen, das ist ein signifikanter Unterschied. Allerdings, in Würzburg entfällt nach einer Untersuchung der dortigen Universität auf jeden Haushalt von durchschnittlich 1,9 Personen ein Pkw. Und 20,9% der Wege werden mit dem ÖPNV zurückgelegt. Aber 37% per Kraftfahrzeug oder Motorrad. Die Münchner Zahlen wurden das letzte Mal 2017 ermittelt und ergaben 34% für das Auto, 24% für den ÖPNV. Richtig, München hat die bundesweit höchste Fahrzeugdichte mit 2.873 Fahrzeugen pro Quadratkilometer. Aber eben wegen der hohen Einwohnerdichte dennoch 0,625 Fahrzeuge je Einwohner. Würzburg kommt auf 0,623, hat aber wegen der geringeren Einwohnerdichte von 1.508 Einwohnern pro Quadratkilometer eben eine wesentlich geringere Fahrzeugdichte auf die Fläche bezogen. Natürlich wäre dieses eine Beispiel noch kein Beweis, aber bei einem derart signifikanten Unterschied der Scheidungsraten, die im Falle Münchens fast das Dreifache des Würzburger Werts erreicht, müssten sich zumindest Hinweise in diese Richtung finden lassen, wenn an der Hypothese Autos wären an Scheidungen schuld etwas dran wäre. Spitzenreiter bei der Scheidungsquote bundesweit ist übrigens Leverkusen mit 91 Scheidungen auf 100 Eheschließungen. Leverkusen hat allerdings nur 0,58 Fahrzeuge pro Einwohner, liegt also weit hinter Würzburg. Wie gesagt, die Nummer mit dem Storch und den Geburten. Klar, man kann versuchen, alles über irgendwelche statistischen Korrelationen mit dem Auto zu erklären. Schon das alte Sprichwort sagt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Nur der Interviewer soll Politikwissenschaften studiert haben und grundlegende Kenntnisse in Statistik sind Teil des Studiums. Also hat er entweder alles vergessen, was er einmal gelernt hat, oder der schiere Glaube hat ihn geblendet. Kleiner Scherz am Rande. 2020 war die Ukraine das Land mit der höchsten Scheidungsrate in Europa. Auch die bösen kleinen Balten liegen da nicht schlecht. Litauen und Lettland folgten auf Platz 2 und 3. Bei der Fahrzeugdichte liegen Italien, Luxemburg und Zypern vorn. In den USA liegt die Fahrzeugdichte übrigens bei 0,788, die höchste weltweit. Die Scheidungsrate ist aber seit 1970 kontinuierlich gefallen. So ein Pech auch. Was aber dieses putzige Interview am deutlichsten zeigt, ist, dass sowohl Fragensteller als auch Befragter wenig Einblick in die Lebenswirklichkeit haben. Oder sich einfach noch nie in ihrem Leben die Frage gestellt haben, wie mobilitätseingeschränkte Personen sich ohne PKW bewegen sollen, insbesondere auf dem Land. Ich kenne selbst zwei Extremsituationen, in denen ich gerne ein Auto besessen hätte, es mir nur nie leisten konnte. Mit einem Zwillingskinderwagen im öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein beispielsweise. Zum Glück hatte München damals bereits vorwiegend Niederflurstraßenbahnen und Busse, aber machen Sie einmal einem Busfahrer klar, dass ein Zwillingswagen nur quer stehen kann, weil er bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen einfach nicht mehr zu halten ist. Oder stehen Sie drei U-Bahnen lang am Bahnsteig, weil die U-Bahn so voll ist, dass das Monstergefährt nicht mehr hineinpasst. Und dann manövrieren Sie dieses Ding mitsamt Einkäufen im Wagen und im Rucksack durch die Menschenmengen zur Hauptverkehrszeit. Die andere Phase, in der ich gerne ein Auto besessen hätte, war, als ich auf Rügen wohnte, in einem Weiler mit wenigen Häusern. Da musste ich schon, um zum Arzt zu kommen, einen Nachbarn um Hilfe bitten, weil ein Taxi völlig unbezahlbar war. Das nächste Taxiunternehmen saß nämlich in Stralsund, weshalb nicht nur die kurze Fahrt zwei Dörfer weiter angefallen wäre, sondern eben auch noch die Anfahrt, was dann locker mal 30 Euro gekostet hätte. Während des Lockdowns hätte ich mich gar nicht versorgen können, hätte ich keine Möglichkeit gefunden, den Einkauf nach Hause liefern zu lassen. Es ist schon auffällig, wie sehr ganze Sektoren der Wirklichkeit ausgeblendet werden. Beispielsweise auch, dass man zwar in der Großstadt selbst oft gut ohne PKW auskommt, solange man keine gesundheitlichen Probleme oder kleine Kinder hat oder zum IKEA muss, aber die Möglichkeit, die Großstadt zu verlassen, auch nur gelegentlich deutlich eingeschränkt ist. Mit Kindern verwandelt sich das, was mit einem Auto einfach mit Einsteigen und Losfahren beginnt, in eine logistische Herausforderung, weil man erst einmal ein per ÖPNV erreichbares Ziel bestimmen muss. Und dann, weil man ja nicht einfach irgendwo hinfahren kann und nicht an jedem Ziel auch ein Wirtshaus liegt, womöglich noch Proviant mitnehmen muss. Alles easy, solange man alleine unterwegs ist. Der wirkliche Witz ist aber die Umkehrung der Kausalitäten. Pendeln kann psychisch krank machen, doziert Herr Knie. Nur warum pendeln Leute eigentlich? Nicht, weil es ihnen so viel Spaß macht, und da ist es ziemlich egal, ob das nun per S-Bahn oder per Auto erfolgt. Nein, sie pendeln, weil die Arbeit nicht dort ist, wo sie wohnen. Oder noch etwas genauer, weil sie vielfach dort, wo sie arbeiten, gar keine Wohnung finden oder bezahlen können. Was sich zunehmend verschärft, weil inzwischen die Mieten derart steigen, dass jeder Umzug das verfügbare Einkommen weiter verringert, weshalb die Möglichkeit, in der Nähe der Arbeit zu wohnen, immer schwerer zu realisieren ist. Und das schon ganz unabhängig von eventuellen Wünschen nach einem eigenen Haus. Der Pendelbereich rund um München liegt inzwischen bei bis zu 100 Kilometern. Der Grund dafür ist aber, dass erst in solcher Entfernung die Mieten tatsächlich nennenswert günstiger werden. Hat das mit dem Auto zu tun? Ist das Auto der Auslöser dieser Entwicklung? Der treibende Faktor sind wohl doch eher die Mieten. Ja, und dann dieses: Die Verantwortung in Politik und Verwaltung des öffentlichen Verkehrs tragen übrigens größtenteils Männer, die selbst Auto fahren. Auch hier gibt es natürlich soziale Daten, die eine Rolle spielen. Dass Frauen weniger Auto fahren, inzwischen aber in Bezug auf die Führerscheine aufgeholt haben, hat viel mit Einkommensunterschieden zu tun. Wie gesagt, ich hätte mir gerne ein Auto geleistet, hätte ich es finanzieren können. Gut, einen Einwand bringt der Zeitinterviewer. Auf dem Land könne man eher nicht zu Fuß einkaufen. Nur Knie sieht auch hier das Auto als Schuldigen. Zitat: Das ist eben das Ergebnis einer Politik, die über Jahrzehnte nur aufs Auto fokussiert war. Weil die Leute jetzt aber auch auf dem Land häufiger im Homeoffice bleiben, stellen sie fest, oh, hier ist ja gar nichts mehr los im Dorf, es gibt keine Geschäfte und keine Ausgehmöglichkeiten. Deshalb wird dort jetzt wieder mehr reaktiviert. aber natürlich muss sich auch der öffentliche Nahverkehr auf dem Land verbessern. Zitat Ende. Auch in der Großstadt sind die kleinen Lebensmittelgeschäfte weitgehend verschwunden. Das Problem, damit auf dem Dorf was los ist, muss das öffentlich gestützt werden. Wenn sich die Dorfwirtschaft nicht mehr rechnet, macht sie zu. Wenn alle anderen Dinge verschwinden, die früher mal an kleineren Orten den Lebensmittelpunkt bildeten, die Schule, die Pfarrei, die Post und vielfach auch der Bahnhof, dann ist da eben nichts mehr, auch keine Dorfwirtschaft. Was da passiert ist, ist in vielen Fällen Kosten beim Endverbraucher abzuladen, die früher zum Teil öffentlich finanziert andernorts getragen wurden. Der Supermarkt auf dem Land ist Teil eines Konzerns und muss einen bestimmten Ertrag bringen, sonst wird er einfach geschlossen. Ob die Versorgung funktioniert oder nicht, ist da egal. Aber es sind die Konzentrationsprozesse im Handel, die diese Entwicklung antreiben, nicht das Auto. Da hört man noch diese Fantasie, wenn sie nur weg wären, die bösen Autos, dann würden die Menschen an Tischen unter Bäumen auf den Straßen sitzen und miteinander glücklich sein. Und alle Stadtviertel wären wieder ruhig und friedlich. Die Wirklichkeit? Inzwischen haben neue Fußgängerzonen vor allem eine Folge. Die Geschäfte schließen, weil weniger Kundschaft hinkommt. Das muss kein großer Einbruch sein, da genügt ein kleiner, weil die Margen einfach zu gering sind und die Mieten zu hoch. Das, was in München an sogenannten Subzentren existiert, also jene kleinen Mittelpunkte von Stadtvierteln, in denen man tatsächlich noch Metzger, Bäcker und Zeitungsläden findet, überlebte schon vor 20 Jahren nur durch öffentlich geförderte Mieten. Sonst wäre auch das verschwunden. Die U-Bahn-Kioske, die einmal geradezu eine Lizenz zum Gelddrucken waren, als die Menschen noch Tageszeitungen kauften und die Welt noch nicht mit Rauchverboten gepflastert war, stehen inzwischen leer, weil sie nicht genug Ertrag bringen. Das hat jetzt gar nichts mit dem Auto zu tun, das ist nur die stetig fortschreitende Zerstörung der kleinen Infrastruktur. Übrigens, um noch einmal zum Thema Scheidungen zurückzukehren, Paare mit hohem Einkommen lassen sich seltener scheiden. Warum? Weil die relativen Verluste durch eine Scheidung höher sind. Trennung und Scheidung sind eines der größten Armutsrisiken. Allerdings, je wohlhabender ein Haushalt, desto mehr Fahrzeuge besitzt er in der Regel. Zugegeben, es gibt auch seriöse Mobilitätsforschung. Damit hat diese Philippika gegen das Auto aber nichts zu tun. Die erinnert eher an die Kindergartengeschichten, mit denen man einst eine ganze Generation auf Grün trimmte. Schau, wenn all die bösen Autos weg wären, dann könntest du auf der Straße spielen. Nun, im antiken Rom war der Fuhrwerkverkehr so bedrohlich, dass tagsüber die Einfahrt mit Wagen verboten war. Auch Pferdefuhrwerke verursachen tödliche Unfälle. Viele grüne Fantasien wie der Warentransport mit Lastenfahrrädern in Großstädten erweisen sich schon beim ersten Versuch des Nachrechnens als Hirngespinst. Und die zunehmenden sozialen Probleme machen vielerorts ganze Teile des Nahverkehrs zu Zonen, in denen man sich nicht freiwillig und keinesfalls länger als nötig aufhält. Was Knie, der in Berlin eine Professur hat, eigentlich wissen müsste. Außer er predigt Wasser und trinkt Wein, sprich bewegt sich selbst mit dem PKW und nicht durch die verfallenden Berliner U-Bahnhöfe. Das war der RTDE-Podcast.